Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Herzlich willkommen bei Überpop. Heute besprechen Fabian und ich Stranger Things. Diese Serie war bereits 2016 in unserer vierten Folge eines unserer Themen. Wir nehmen die neue dritte Staffel zum Anlass, noch einmal über die Serie allgemein zu sprechen, ehe wir uns dann der neuen Staffel widmen. Ich gebe an dieser Stelle schon mal eine pauschale Spoilerwarnung. Jetzt geht's los.
Also wenn ich mich jetzt so sprichwörtlich zurücklehne und überlege.
Lieber Zuhörer, ich kann bestätigen, sprichwörtlich und buchstäblich.
Buchstäblich. wir müssen doch mal irgendwie ein Videopodcast machen. Irgendwie hätte ich da auch Bock drauf.
Man kann hier die Hangouts kann man auch auf YouTube übertragen, das geht. Du kannst auch aufzeichnen.
Ja, irgendwie wäre das doch mal ein Gag. Vielleicht, wenn wir irgendwas haben, wo man viel visuell machen kann noch oder wo man irgendwas zeigen kann.
Sie sehen hier, naja. Sie sehen nichts.
Hier meine erste Erfahrung mit Stranger Things. Es war so, dass ich das relativ nebenbei mitbekommen habe eigentlich, dass das so ein Ding war, dass das als die erste Staffel bei Netflix kam. Es hat mich eher so ein bisschen von der Seite erwischt. Am Anfang hat es mich überhaupt nicht so interessiert. Ich habe das mitbekommen, dass da sowas ist, irgendwie sowas mit 80er-Jahre-Nostalgie und Kids und ein bisschen so offenbar so übernatürlich, Gruselserie und so. Und dann habe ich es aus Langeweile angefangen zu gucken. Mhm. So. Und fand es dann aber doch ganz gut. Also vor allem auch so die erste Staffel, das ging so flott runter, ist auch einfach eine tolle Geschichte. Und die ganzen Sachen, die man dann so, also es hat irgendwie, das gesamte Package hat schon gestimmt so für mich. Das ist so ein bisschen so, ich glaube, ich hatte vorher so ein bisschen was gelesen und dann parallel so diese ganzen 80er-Referenzen so, das, was immer so hervorgehoben wurde. Und das ist ja auch ein sehr, der ganze,
das ist ein roter Faden, Herangehen. Ne?
Auch die ganze Herangehensweise eigentlich so ein bisschen so epigonal ist. Ja. So mit Stand by Me und so und diese ganzen Referenzen, die automatisch so.
Dann Stephen King's S wäre auch so eine Referenz.
Genau.
Ja, ein bisschen auch E.T.
Also so das dahingestellt, habe ich auch nicht so viel Originalität erwartet. Wurde demnach aber auch nicht enttäuscht von der ersten Staffel, weil es einfach so als so ein bisschen so postmodernes, so Meta-Ding so auf einem guten Level funktioniert hat. So, das war eigentlich so mein erster Eindruck.
Und ja, also das würde ich eigentlich auch alles so bestätigen. Und gleichzeitig finde ich aber auch mit erstaunlich guten Kinderdarstellern besetzt, auch ansonsten mit guten Darstellern besetzt.
Genau, gut gemacht, also auch handwerklich und
genau,
und,
ja.
Von den Details her liebevoll gestaltet.
Dann auch so ein Synthesizer-Soundtrack, der so ein bisschen an John Carpenter Filmmusik erinnert.
Genau.
Also so viele kleine Details, aber einiges auch, was so sehr auf so eine das Nerdige an Popkultur auch so, glaube ich, einzahlen. Ne? Weil die Kinder sind halt so auch die Nerds, ne? Die sind halt, die spielen Rollenspiele, also Dungeons and Dragons. Und die Horrorelemente werden halt eben auch sehr viel durch deren Fantasy-Linse gesehen. Also das Monster, das ist dann benannt nach dem Monster, das die aus dem Rollenspiel kennen. Demogorgon und so. Ne? Und also ich muss auch sagen, dass ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die erste Staffel kam im Sommer 2016 raus und ich glaube, ich habe die auch relativ zeitnah gesehen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe die auch in einem durchgesehen. Das waren damals 8 Folgen. Und die zweite Staffel kam erst so im Oktober, also zu Halloween ungefähr, ein bisschen früher, 2017. Und jetzt war ja ein bisschen länger Pause, über, also ein bisschen länger als ein Jahr, dass sie jetzt zum 4. Juli kam dann die dritte Staffel raus. Aber ich glaube, es war auch, sie haben es auch geschickt gemacht, weil die zweite Staffel spielte zu Halloween.
Und kam an Halloween, ne?
Genau, und jetzt die dritte Staffel spielt zum 4. Juli und die kam auch am 4. Juli raus.
Bei der ersten Staffel gab es da auch so einen äußeren Anlass? Oder?
Es kann sein, dass es auch, ich glaube, das spielte im Sommer. Ich glaube, das war auch
Sommerferien.
So, weil ich glaube, die hatten ja auch so einen Epilog, so ein paar Monate später mit Halloween, glaube ich. Ich bin aber nicht ganz sicher. Dann mal zur zweiten Staffel, über die wir ja auch schon ein bisschen gesprochen hatten, damals in der eigenen, ja, nicht in der ganz eigenen Folge, aber die hatte auf jeden Fall ihre Schwächen, die zweite Staffel. Also ich muss sagen, das war so ein bisschen die Diminishing Returns. Also
ja, ich glaube, wir haben auch damals darüber gesprochen, als wir über die erste gesprochen haben und dann, man wusste ja relativ schnell auch schon, dass es eine zweite Staffel geben wird. Da waren wir, glaube ich, beide auch schon so ein bisschen so, ja, okay, ist eigentlich, muss eigentlich nicht sein.
Ja, so, oder es könnte auch das, schwierig werden.
Einfach. So ein abgeschlossenes Ding so und dann könnte auch alleine stehen. Aber natürlich ist es unausweichlich, wenn etwas so erfolgreich ist, dass man da nicht irgendwie versucht, noch mehr rauszupressen.
Ja, ich würde jetzt
das
auch
mal. Das ist einfach so der kapitalistische Gedanke dann auch dabei.
Ich würde jetzt auch darauf mal, ich sag mal, einen Kasten Bier wetten, dass es noch eine vierte Staffel gibt.
Ja, ich meine, das ist, also es gibt ja gewisse Hinweise, die auch schon zumindest dafür stehen, dass die Erzählung weitergeht. Ne?
Ja, in der zweiten Staffel, das da würden wir jetzt vielleicht an dieser Stelle mal kurz eine Spoilerwarnung aussprechen. Aber da bleibe ich jetzt auch noch vage. In der zweiten Staffel wurden dann ja auch schon Versuche unternommen, das Universum ein bisschen zu vergrößern. Und das war so, glaube ich, eine der schwächsten Stellen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diese ganze Storyline, dass Eleven wegläuft und in die große Stadt fährt auf der Suche nach, also ich glaube, sie fährt erst zu ihrer Mutter und dann sucht sie nach dem Typen, auf
sie geht doch nach hat. Chicago, oder? Ist das dann?
Es ist, glaube ich, Chicago, ja. Ich vermute, dass Chicago die nächste Großstadt ist.
Da, genau über diese Stelle, habe ich einen sehr interessanten Artikel nochmal gelesen vor ein paar Wochen.
Also jetzt es geht um diese Gruppe von Jugendlichen, die allesamt auch, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest eine von denen stammt auch aus dem gleichen Labor und hat dann irgendwie die Seriennummer in Anführungsstrichen 8, also ist älter als 11 und hat auch übernatürliche Fähigkeiten, allerdings andere.
Ich glaube, Kelly heißt sie, oder Kali.
Ah ja, jetzt wo du sagst, ja, stimmt, wie die indische
diese Göttin. Ja. Das ist insofern ein interessanter Punkt in der Serie. Ich zitiere da sinngemäß jetzt diesen Artikel, den ich gelesen habe, weil es auch von vielen so gesehen wurde, dass es so ein bisschen so ein komischer Moment in der Serie ist, weil die Folge so ein bisschen für sich steht. Weil es das einzige Mal ist, dass so die Erzählung, der Strang so eklatant verlassen wird und so quasi so ein Subplot entsteht.
Ja, genau.
Und das wiederum hat auf eine Art und Weise dann den Erzählfluss
gebrochen oder gestört.
Durcheinander oder gestört.
Ich kann dir aber auch sagen,
so drauf angelegt ist, so, und das ist das, was das Fazit oder was die Bottomline von diesem Artikel war, dass du im Prinzip auch durch diese Veröffentlichungsform, es gibt ja da keine Streuung, so wöchentlich kommt eine neue Folge aus. Es ist jetzt immer
alles
da. Und deswegen würde ich behaupten auch, würde ich sehr stark vermuten, niemand die Folgen einzeln. Also zumindest guckst du so 3 am Stück. Oder guckst, wenn du ein langes Wochenende hast, so die Serie runter, wenn du Fan bist oder wenn du das bingest. Und das diktiert auch eine andere Gesetzmäßigkeit, dann, wie so eine Serie erzählt wird. Das ist halt auch nicht über Subplots und nicht, also dass es sich nicht so stark verzweigt, sondern dass es sehr straight weitergeht und im Prinzip, schon fast auch wie ein langer Film funktioniert.
Ja, das würde ich jetzt in der dritten Staffel auf jeden Fall unterschreiben, dass es da so ist. Da ist auf jeden Fall was dran. Also, aber ich würde vielleicht einschränkend sagen, dass es nicht nur bei Netflix so ist, sondern auch wenn du jetzt ich weiß nicht, manche HBO-Serie ist so, aber es gibt auch andere Fernsehserien, die sehr stark serialisiert sind und wo es eine fortlaufende Geschichte gibt, also die nicht episodisch sind. Also man kann bei Fernsehserien, die episodisch erzählt werden, so ein Spektrum aufmachen von total serialisiert, das wäre eine Soap Opera zum Beispiel, und komplett rein episodisch, das wären die Simpsons. Weil ja, in den Simpsons wird die Welt auf Null gesetzt nach jeder einzelnen Folge. Mhm. Da bleiben alle immer gleich alt und das passiert, ja, und das wandert mit der Zeit weiter und keiner hat irgendwie so richtig ein Gedächtnis an irgendwas. Wobei, das ist nicht ganz richtig, weil es gibt zum Beispiel so Storylines, die wiederkehren in den Simpsons, aber trotzdem finde ich, sind die Simpsons ein gutes Beispiel für es gibt auch andere Cartoon-Serien, wo das wohl so ist, aber die Simpsons sind ein ganz gutes Beispiel dafür. Naja, und es gab schon immer Serien, die sehr stark, also halt eine fortlaufende Geschichte, also das waren dann eher dann so Miniseries. Und wenn wir jetzt nochmal so aufs Bigger Picture gucken, ne, hier erste Staffel, zweite Staffel, die zweite Staffel hatte 10 statt 8 Folgen. Und das war meiner Meinung nach auch schlecht. Also, weil dadurch kam halt eben nämlich diese Folge, hat man dafür Platz gehabt. Und ich würde auch fest behaupten, dass diese Folge so eine Art, also man spricht von einem Backdoor-Pilot, wenn man versucht, Figuren zu etablieren in einer bereits etablierten Serie, also für neue Figuren einführt, um dann denen die Möglichkeit zu geben, eine eigene Story zu bekommen. Und ich hatte das Gefühl, okay, die wollen jetzt für zukünftige Staffeln ältere Schauspieler noch haben, damit man noch andere Stories erzählen kann, als immer nur die Kinder in Hawkins. Das war so ein bisschen meine Vermutung einerseits. Andererseits ging das auch so ein bisschen dann in eine Richtung, ja, jetzt komplettes eine Art Superhelden-Universum mit so wirklich so einer Art X-Men, die das da sind. Also wirklich so eine Gruppe von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und dann erleben die Abenteuer. Das wäre aber eine ganz andere Geschichte geworden. Auch diese Folge hatte meiner Meinung nach einen vollkommen anderen Vibe, als Stranger Things normalerweise hat. Ne?
Das ist einfach, also vom Gefühl her, eine Nummer zu groß für das, was Stranger Things bieten kann auch.
Ja. Und
also das ist ja jetzt keine Serie, wo man mit Spin-offs oder so rechnet oder so. Also sie hat, vielleicht ist es auch
vielleicht wäre es auch eher so gewesen, dass sie so ein bisschen erweitern wollten, aber sie haben auch schon, das hat sich auch schon gezeigt, dass manche Figuren, die in der ersten Staffel eher sekundär waren, die wurden in der zweiten Staffel wichtiger und das ist jetzt, und da würde ich jetzt so langsam auf die dritte Staffel zu sprechen kommen, ich finde es faszinierend, wie zur dritten Staffel, ich wünschte, ich könnte das perfekt sagen. Also, Stranger Things ist eine nahezu komplett perfektionierte Nostalgie-Vermittlungsmaschinerie. Also, wie da dieses 80er-Szenario, also es ist so Fanservice, Fanservice, Nostalgie und also es sind so verschiedene Sachen. Also, es wird ganz viel mit 80er-Jahre-Filmklischees gespielt. Ich finde, sie übertreiben es ein bisschen, was die Musik. Das war schon in der zweiten Staffel, sehr krass. Wie viel, mir fällt jetzt der richtige Fachbegriff nicht mehr ein, aber wie viel Musik in Universe es gibt, wie viel zeitgenössische Musik aus den 80er-Jahren vorkommt. Also auf Englisch würde man sagen, man würde davon Needle Drops sprechen, wenn immer diese Songs einsetzen. So. Und das ist so teilweise etwas, um noch einen englischen Begriff zu benutzen, etwas on the nose. Also es ist teilweise so dermaßen übertrieben, dass du denkst, boah, jetzt kam jetzt schon innerhalb von 10 Minuten der dritte Song. Das ist ja fast so schlimm wie ein Suicide Squad.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt.
Und ging mir beim Gucken der zweiten Staffel so. Da habe ich mit Shazam da gesessen. Ich weiß, dass ich die geguckt habe, kurz nachdem die rauskam. Und ich habe fast alle Lieder Shazamt und habe dann eine eigene Playlist gemacht. Weil ich mir dachte, ach, vielleicht schaffe ich es ja auf Spotify relevant zu werden, indem ich als erster die Songs aus Stranger Things als Playlist zusammenbastle. Aber ist nicht passiert. Ja, und das ging mir jetzt in der dritten Staffel noch mehr so. Das Gefühl, boah, die haben auch so ein Budget, weil das kostet ja alles Geld, so Musik einzukaufen.
Ja, das ist ein bisschen auch eine protzige Geste, ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass also der Charakter dieser Serie, das beschäftigt mich irgendwie noch auch. Wenn man das jetzt vergleicht mit sowas wie, keine Ahnung, Game of Thrones oder so, das ist auch eine völlig andere Kiste. Also es ist fast wie so eine Serienserie, so klein. Es wirkt alles so ein bisschen so, sehr, sehr beschaulich. Deswegen würde ich auch nie auf die Idee kommen, dass es eine
ein Universum wäre.
Oder ein Stranger Things-Universum gibt, auch wenn es Anzeichen dafür gibt jetzt. Aber auch, es würde niemand, glaube ich, erwarten, eine Spin-off-Serie oder irgendwie so da. Das, also für mich, das, was die paar Sachen sind, die es für mich auch irgendwie attraktiv und interessant macht, ist, dass es so eine Metaserie ist. Ich glaube, darauf nochmal zurückzukommen vom Anfang, dass es halt wirklich davon lebt, dass es dir die ganze Zeit so Zaunpfähle zuwirft. Jetzt kommt der Song, jetzt kommt der Song. Und jetzt gehen sie
in diesen
Film rein.
Genau.
Und es ist die ganze Zeit so ein auch lustvolles Zitate werfen. Also das macht zu einem Punkt Spaß, zu einem gewissen Punkt. Aber halt gerade jetzt in der dritten Staffel fand ich's, ist es über das Ziel hinausgeschossen, weil es immer so wirklich, es hatte so was Angeberisches, dass sie sagen so, guck, jetzt zeigen wir die Pool-Szene und wir machen genau diesen Song. Und jetzt ist es irgendwie, fahren sie nachts Auto und wir bringen genau diesen Song, mit dem du jetzt, auf den du jetzt gerade gewartet hast, weil wir einfach so klug oder so allwissend oder so tolle Hechte sind irgendwie. Das hat mich extrem genervt. Also sehr das lustig, auch, okay. Nicht mal irgendwas so stehen gelassen wurde, ohne dass es direkt mit dem Song, den man erwartet, unterfüttert wurde. So. Das hatte fast so was Streberhaftes auch so ein bisschen.
Also mir ist auch aufgefallen, aber mich hat das jetzt wirklich nicht so sehr gestört. Ich habe mich aber auch schon an Details, ich kann mich auch an Details reiben, wo ich mir denke, so wie glaubwürdig ist das, wenn man jetzt so versucht, sich in die Welt der Serie hineinzuversetzen, wie glaubwürdig ist es, dass ein traumatisiertes Kind wie der Will Byers, dass der noch Bock auf Horrorfilme oder Science Fiction hat oder dass der allen Ernstes ein Poster von John Carpenters The Thing in seinem Zimmer hängen hat oder in seinem Keller. Ich muss mal kurz nachgucken, wann der rauskam. Weil der war, glaube ich, schon irgendwie, ich glaube, 80 oder 82. Ja, kam der nicht sogar. Ich überlege gerade, der kam, glaube ich, sogar 82 raus, genauso wie 82. Das heißt, der war zu dem Film, als die Serie spielt, war der 3 Jahre alt. Und ich wollte kurz nachgucken. Ja, der Film war auch ab 18 Jahren freigegeben. Also, und ich weiß auch nicht, ob der dann jemals schon im Fernsehen gekommen war oder wie diese Kinder den hätten überhaupt sehen sollen. Aber gut. Weil als der Film rauskam, waren die erst, weiß ich nicht, 8 oder 9. Naja, also, oder so. Naja, wurscht.
Also, naja, bei sowas bin ich eigentlich sehr, sehr leicht zu überzeugen, sowas so innere Logik oder Continuity angeht.
Ja, also ich würde da, noch ein bisschen
weiter da achte ich nicht so richtig drauf.
Es gibt eine Szene, ach so, genau, ich glaube, da komme ich jetzt gleich, verbinde ich mit etwas anderem, was man, das hattest du auch schon im Chat erwähnt, bevor wir gesprochen haben, angefangen haben aufzunehmen, also schon früher diese Woche, was man eher noch als störend empfinden konnte. Aber ich muss sagen, ich finde es bewundernswert, wie geschickt das gemacht wird, auch wenn es perfide ist, ist das krasse Product Placement, das sich durch die gesamte Staffel zieht.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das in den früheren Staffeln auch schon so war. Ich meine, die Eggos, das ist schon ein Riesending, ne? Dass Eleven diese Tiefkühl-Aufback-Toaster-Waffeln isst. Das ist ja ein Markenprodukt, das es bis heute gibt. Mhm. Das war schon ein sehr gutes Product Placement, weil das so komplett in die Handlung eingebaut ist. Und das, die tauchen auch natürlich jetzt in der neuen Staffel wieder auf. Aber, und das ist eine geschickte Methode, um sowohl eine Anspielung an, ich weiß nicht, so ein bisschen ist das ja Dawn of the Dead mit dem dass es eine Mall gibt, so ein Einkaufszentrum. Aber du hast auch die schöne Gelegenheit, wenn du das als Schauplatz verwendest, kannst du jede Menge Geschäfte und deren Marken auch wunderbar in Szene setzen. Und das erlaubt auch eben ein größeres Budget. Also wenn du davon sprichst, dass die bei JCPenney Klamotten kaufen und jetzt so cool sind. Und dann gibt's auch einen wunderbaren Shot, der aussieht wie aus einem Werbespot, wie die aus dem Laden kommen und sich freuen und neue Klamotten anhaben. Das ist, ich musste fast lachen, also, oder beziehungsweise das ist, ich fand's lustig, wie dreist es ist. Und es wundert mich, weil ich glaube, ich habe es nicht gesehen, weil Netflix, weiß ich, blendet bei manchen Serien tatsächlich ein, finanziert durch Produktplatzierung. Das gibt es bei Netflix. Das habe ich gesehen bei, ich glaube, Dead to Me. Das war, wo habe ich auch mal kurz erwähnt, dass ich das gesehen habe. Da gibt es zum Beispiel Product Placement von Microsoft relativ extrem, dass da alle Computer so krasse Surface-Tablets sind und so. Also und noch ein paar andere Sachen. Aber hier, ich fand's auch lustig, ich habe auch bei mehreren Sachen auch gedacht, so jetzt musst du kurz Pause machen und googeln, ob das auch nicht anachronistisch ist und dass das richtige Logo ist für die 80er Jahre. Weil ich war überrascht, dass das Logo von JCPenney in den 80ern tatsächlich das ist, dass es heute wieder ist. Also sie haben zwischendurch das Logos gewechselt. Aber es gibt auch in der letzten Folge kommt The Gap drin vor. Die Klamottenkette, die ich weiß gar nicht, glaube ich, gibt's in Deutschland nicht mehr. Die gab es in 90er Jahren auch mal in Deutschland. Aber es ist auch das Originallogo. Und es gibt halt eben auch eine Szene, in der das ist unangenehm, dass ich den Namen nicht mehr weiß, eine Figur, als sie im Supermarkt sind oder in so einem 7-Eleven sind sie, eine New Coke trinkt. Und New Coke war ein Produkt, ein Versuch von der Coca-Cola Company, nachdem sie Marktanteile an Pepsi verloren hatten, mit einer neuen Rezeptur, die deutlich süßer war, neue Kunden zu gewinnen. Und ist ziemlich gescheitert und innerhalb kurzer Zeit sind sie wieder zurück zum klassischen Geschmack gegangen und zum klassischen Geschmack zurückgekommen und die New Coke wurde dann, glaube ich, unter dem Namen New Coke beibehalten, das andere war dann nachher Coke Classic oder so. Naja, und es gibt, die war allgemein relativ unbeliebt und, aber der Charakter, jetzt habe ich den Namen schon wieder verloren, der Lucas, trinkt die und er argumentiert dann, und das finde ich absolut unglaubwürdig, und dann hörst du so richtig, wie die Autoren der Folge mit dir reden. Und das ist halt es ist ein Witz, ne? Das Ganze ist ein einziger Witz, dass eben da ein Teenager, ein 12-, 13-Jähriger, darüber spricht, ja, dass New Coke doch auch was seine Daseinsberechtigung hat und neu und anders ist und vielleicht sogar besser als das Original. Und er vergleicht das mit The Thing, einem Film, der zu diesem Zeitpunkt, als die Serie spielt, 3 Jahre alt ist und ein Remake ist von einem Film von Anfang der 50er Jahre, der einen anderen Namen hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass kaum jemand in den 80er Jahren sich dessen bewusst war, dass The Thing, als er ins Kino kam, dass das ein Remake war. Und schon gar nicht irgendwelche Teenager, die 3 Jahre später, noch 5 Jahre zu jung waren, um den Film hätten legal im Kino sehen zu können. Außer in Begleitung von Erwachsenen. Naja, also das ist nun jetzt wirklich Haarspalterei und das ist natürlich so genau für so Leute, die sich wie mich gemacht, aber ja, also ich glaube, die meisten Leute, die Stranger Things sehen, die haben so gerade mal eben den John Carpenter-Film gesehen. Und vielleicht ist es für die sogar noch verwirrend, weil die dann denken, hä, warum reden die jetzt schon von dem Remake, das eigentlich ein Prequel ist?
Ich musste das auch googeln. Ja, mir war das auch nicht klar, dass der Carpenter-Thing ein Remake ist. Und das
siehst du mal.
Und Boris Karloff, mit Boris Karloff.
Ja, das hieß im Original Who Goes There und basierte auf einer Kurzgeschichte. Also das ist so.
Wollte ich mir auch mal nochmal anschauen. Habe ich mir aber vorgenommen. Aber um auf den Punkt nochmal zurückzukommen mit dem Product Placement, es war schon irritierend und gerade dieser New Coke-Moment war ja extrem überspannt, weil er in einer extrem spannenden Szene plötzlich total
aus der Handlung rausreißt, so
gebrochen hat. Also das war auch einfach da haben sie den Bogen überspannt, definitiv. Davor, natürlich fällt es extrem auf und man checkt es irgendwann. Ich finde aber, dass es halt, es ist perfekt miteinander verwoben. In so einer Welt wirkt dieses Product Placement fast natürlich, weil diese ganze 80er Jahre poppige, Bubblegum, schrill, bunte Welt sich extrem gut als Leinwand dafür eignet. Also da haben sie eigentlich einen idealen Moment für Product Placement gefunden, wo es
fast natürlich total gut ist.
Einfügt. Ja, also es ist und das ist aber auch gleichzeitig das, was mir an der dritten Staffel so extrem missfallen hat, ist, dass es so von vorne bis hinten wirklich ein absolut durchorchestriertes Amerika-Feuerwerk war.
So. Im wahrsten Sinne des Wortes teilweise.
4th of July natürlich, ja, aber auch
mit Feuerwerk.
Jedes Klischee, alles wird durchdekliniert bis zum letzten. Bis auch zu den Pop-Songs, dieses ROCK in the USA, also John Mellencamp und so. Ja. Dieses so Deep Heartland America und boah, also ich meine, das wird dann ein bisschen konterkariert durch diese Gegenüberstellung Russen-Amerikaner so. Mhm. Was aber dann auch wieder sehr stark klischiert ist. Aber also es hat mich einfach irgendwann angeödet und genervt und auch so ein bisschen geekelt, weil ich wollte einfach nicht diese nicht mehr diese total am Reißbrett entworfenen amerikanischen Vorstadtkinder, die durch ihre Mall gehen und alles ist so wirklich, wie man sich in den schlimmsten Träumen vorstellt. Also
mir hat's gefallen. Also ich würde auch jetzt kurz mal sagen, also die hat auf jeden Fall Schwächen. Es gibt Sachen, die ich sagen würde, boah, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich das und das anders machen. Und zwar finde ich das komplette Element der Russen too much. Und irgendwie, das finde ich, das ist absurd, ne? Weil da geht es um irgendwie hausgroße Monster und was weiß nicht, was interdimensionale Tore. Aber die Tatsache, dass Russen unter einer Vorstadt-Mall oder einer Kleinstadt-Mall in mehreren hundert Meter Tiefe eine geheime Basis aufbauen und da dann in Uniform ja rumlaufen, das war dann doch ein bisschen albern. Also das finde ich, wobei es ist trotzdem so gut umgesetzt. Es ist so, und also, aber ich finde, du hast ein paar, also um auf ein paar Sachen einzugehen, die du gesagt hast. Also es ist extrem reißbrettartig. Und ich finde, das ist so faszinierend, weil du merkst, man merkt die, also ja, es gibt, wie kann man das so metaphorisch ausdrücken oder umschreiben? Man sieht so ein bisschen die Fäden beim Zaubertrick oder den doppelten Boden. Man kann es erahnen. Weißt du, es ist durchschaubar. Mhm. Aber ich finde, und das kann ich zumindest jetzt nur für mich behaupten, ich finde, dass erstaunlich trotzdem noch, wie gut das funktioniert. Obwohl, also ich hatte bei manchen Elementen dann das Gefühl, müssen Marktforschung betrieben haben und haben dann die Drehbücher der neuen Staffel auf Basis des Feedbacks geschrieben auf die zweite Staffel. Und das ist, also das habe ich ja schon so ähnlich angedeutet, war meine Empfindung bei True Detective Staffel 3, dass das auch mehr so wie Season 1, weniger wie Season 2 und mit ähnlichem Geheimnistuerei und so. Und jetzt haben wir hier Sachen aus der zweiten Staffel, die Leute gut fanden, sind wieder da. Also der irre Verschwörungstheoretiker, und ich kann mir nicht merken, wie der Schauspieler heißt, weil der spielt immer irgendwelche creepy Leute in allen möglichen Serien. Das ist... Moment. Ah, verdammt, ich finde ihn jetzt gerade nicht. Der ist, finde ich, nicht im Hauptartikel. Naja, aber auch die Max und ihr Bruder, der Billy, werden beibehalten. Warum ist er denn hier nicht drin? Gut, er ist an der zweiten Staffel, hat er nur eine sehr kleine Rolle. Der Typ mit der Glatze und dem Vollbart, ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist, weil er hat nämlich eine deutlich größere Rolle Brett Gelman ist das. Brett Gelman. Der hat sogar mal in Twin Peaks mitgespielt, vermutlich dann in der neuen dritten Staffel. Aber der hat in der zweiten Staffel kommt er drin vor, als dass die da die Nancy und wie auch immer der große Bruder von Will heißt. Ich habe Schilder. Jordan, nee, boah, Jörn, kein einziges, wirklich null Gedächtnis. Der Jonathan Byers, dass die bei dem unterkommen, und das ist ja auch so ein Sideplot. Aber was die Serie, und das ist hochinteressant, da habe ich jetzt neulich noch ein YouTube-Video zugesehen, wo jemand davon spricht, was Game of Thrones macht, nämlich oder was bei Game of Thrones schiefläuft nachher am Schluss. Eine große Menge Charaktere mit alle eigenen Stories, die fortlaufend parallel laufen. Und das ist ja hier die komplette Staffel durchgezogen, dass du drei Handlungsstränge hast, mindestens, wenn nicht vier, die erst in der vorletzten Folge wieder zusammenlaufen. Und das ist extrem gut gelungen, finde ich. Es ist, das hätte extrem, dann hätte total daneben gehen können. Und
naja, ich meine, das muss man der Serie lassen. Sobald es einmal losgeht, läuft es dann wie so am Schnürchen. So,
ja, es ist eine perfekt durchgeplante Maschine. Also wirklich, ich habe das einfach auch mit Faszination gesehen. Und es ist lustig, ich habe von Kollegen haben das teilweise schon beim Erscheinen direkt geschaut. Und ich meine, wir sind ja jetzt nicht total, aber fast schon, also zum Erscheinen der Folge sind wir jetzt irgendwie 2 Wochen hinter Erscheinen der Serie, die das früher geguckt haben, und da war schon so ein bisschen der Tenor, naja, nicht so doll, und ja, und da habe ich schon gedacht, naja gut, okay, die zweite fand's ja auch schon nicht mehr so gut, und ich war, wie gesagt, positiv überrascht. Ich muss sagen, ich muss Abstriche machen, ne? Es gibt Sachen, die mir nicht gefallen haben, und sie übertreiben es ein bisschen mit der Musik, und es ist, man merkt so ein bisschen wie kalkuliert das Ganze ist. Wie kalkuliert das ist, aber ich merke halt auch, werde auch bewusst, ich schaue es mir an und fühle mich erfolgreich manipuliert und gut unterhalten. Weißt du? Mhm. Also.
Wie ist denn dein Eindruck? Es war ja auch in vielen Artikeln, also es wurde so angeteasert, Stranger Things ist jetzt zurück, und es ist noch gruseliger als zuvor. Fandst du das auch?
Weiß nicht. Ich habe auch überlegt, wie gruselig.
Also die eine These war immer, es ist grusiger als zuvor und es ist hornier than ever.
Also ja,
das werden wir unterschreiben.
Das ist
weil sie halt langsam so zu Teenagern werden.
Richtig, ja, aber ob es jetzt so richtig Horniness ist, weiß ich nicht. Aber auch das ist ein Kritikpunkt, den ich gehört habe, auch eine Kollegin von mir, die selber Mutter ist, und ich weiß nicht genau, ob ihr Ältester vielleicht sogar in dem Alter ist, die meinte, das hätte sie ein bisschen gestört. Und ich muss sagen, ich weiß es nicht genau, ob ich irgendwie zu komische Vorstellungen habe, aber ich fand, das war gut umgesetzt, weil es zumindest die Klischees aus Popkultur über das Alter und Jungs-Mädchen-Konflikte, und ich finde auch irgendwie die Konflikte zwischen den Kindern, also dass der Will Byers, der leider eine relativ bemitleidenswerte und schwache Figur ist im Vergleich zu anderen in der Serie, oder vielleicht einfach auch ich weiß es nicht genau, ob der jetzt uninteressant ist, aber man merkt so richtig so, ja, der hat jetzt irgendwie das Pech, alle anderen haben eine Freundin in seiner Clique, ja. Und dann sogar der Dustin, als er zurückkommt, auch noch, auch wenn man bis zum Schluss nicht weiß, ob die echt ist oder nicht. Und das wird auch ein bisschen übertrieben, aber ich finde, das ist, also das ist so die ersten 2, 3 Folgen ist das ja ein sehr treibendes Plot-Element so, aber ich finde gleichzeitig, was aufgebaut wird an Horror-Tropes, also das ist was ich mir am Anfang habe ich überlegt, was mich an Stranger Things eigentlich ein bisschen stört, ist, dass die Mythologie oder wie soll man sagen, die Welt, also das ist ein bisschen beliebig, weißt du, weil, okay, es gibt irgendwie eine andere Dimension, da gibt es irgendwelche Monster. So, und die Monster nehmen immer gerade die Form an, wie es für die Erzählung interessant ist. In der letzten Staffel war das halt dieses Riesenmonstrum, das aber den Will Byers nur ferngesteuert hat und aber im Upside Down eigentlich weitgehend war. Und dann waren das halt eben diese kleinen hundeartigen Monstren, die dann irgendwie mehr so eine Herde waren. Und jetzt in der dritten Staffel kommt jetzt das dieser sogenannte Mindflayer, wie sie ihn auch wieder nach einem Dungeons and Dragons Monster benennen, ist dann tatsächlich in der unserer Dimension sozusagen wächst er irgendwie heran, indem er sich ja, so Schergen rekrutiert, die so ein bisschen so Zombie oder Besessenart, also es ist auch ein bisschen The Thing mäßig, ne, weil die so fremdgesteuerte Menschen oder Körperfresser
Body ist auch so. Ist auf jeden Fall drin.
Ja, genau.
Es ist halt aber auch, es ist ja schon konsequent, weil also in der allerersten Staffel hast du nur diesen Demogorgon, in der zweiten Staffel ist dieses Spinnenwesen, also der Mindflayer unter in Upside Down. Und in der dritten Staffel kommt er ja an die Oberfläche quasi durch, also er figuriert sich zumindest da durch die Körper, die er sich ranzieht.
Ja, und dann einverleibt. Da einverleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, pardon.
Ja, also das fand ich fand das auch relativ gut erschreckend, also gruselig inszeniert so. Also es hat schon.
Auch verstörend, ne?
Hatte schon so einen Grad an Horror, der jetzt nicht auf jeden Fall, den ich jetzt nicht den jedem Kind zugemutet hätte unbedingt. Ich habe so ein bisschen auch da auch schon mal nachgeforscht und es gibt da auch verschiedene Überlegungen zu, weil mich eine Sache hat mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen zurückgelassen. Als jetzt fallen mir selber die Namen nicht mehr ein. Der Bademeister.
Billy.
Genau. Der wird ins Upside Down gezogen.
Nee, nicht wirklich. Das habe ich nämlich, das wirkte so, weil sie haben da so. Das ist aber nicht das Upside Down, sondern der ist einfach nur da an diesem Stahlwerk und da ist das Monster, das halt irgendwie diese Ratten sich einverleibt hat. Und das Monster ist auch einfach nur, das ist halt hängen geblieben in der Dimension von Hawkins und kann auch nur wieder stärker werden, dadurch, dass die Russen daran sind, wieder ein Tor zum Upside Down zu eröffnen.
Ja, 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 ja.
Dadurch war es sozusagen klar, geschwächt und weil die Russen jetzt kurz davor sind, das zu öffnen, deswegen wird es stärker und es nimmt sich dann erst den Billy und der sammelt dann noch mehr Leute ein und dann die Heather und diese
ältere Dame. Aber es gibt doch da den einen Moment, als Billy
diesen Unfall sich selber dann, sieht.
Wo er sich selber sieht. Das habe ich nicht verstanden.
Das ist auch, ganz ehrlich, das ergibt auch keinen Sinn. Und das meine ich halt eben mit, ne? Also wenn du so ein bisschen das hinterfragst, weil ich habe auch gedacht, ist er jetzt im Upside Down oder was ist das? Und aber das ist auch
vielleicht einfach nur seine Vorstellung. Das wäre ja ein spannender Moment gewesen, dass er halt in dem Moment im Upside Down ist und da ein Gegenüber von sich trifft, quasi seinen bösen Zwilling. Das
habe ich auch erst gedacht.
So ein bisschen wie bei Us.
Das ist Us, ja.
Ich habe sofort an Us.
Ja, ja.
Ich habe sofort an Us gedacht.
Ja, stimmt. Das ist richtig.
Es wäre halt irgendwie ein bisschen abgekupfert gewesen, wenn sie das weiterentwickelt hätten. Aber ich hätte die Idee auch irgendwie spannend gefunden, jetzt zu sagen, okay, es gibt nicht nur das Upside Down, was halt so eine leere und kahle und so ein bisschen kaputte Welt ist, sondern da sind auch noch ein bisschen so fiese Kopien von uns allen drin, die dann irgendwie auch. Aber das geht ja dann mit dem Rest überhaupt nicht akkord.
Nee, ist er da noch nicht. Ich habe auch erst gedacht, dass der wie ausgetauscht wäre, weil der ja auch dann mit sich selbst so scheint zu interagieren scheint, aber das ist anscheinend einfach nur in seinem Kopf und das ist die Wahrnehmung, die er dann hat, da als er von dem Monster assimiliert wird oder auf jeden Fall manipuliert und vom Mindflayer geflayt wird. wir sprechen schon erstaunlich lange dafür, dass wir noch irgendwie wenig über den Plot gesprochen haben. Aber ich
finde, wir sind so ganz sanft in die Spoiler-Kategorie auch
reingerutscht, oder? Alles okay. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch gut, dass wir ein bisschen selber, ich meine, es passt nur, dass wir eine Serie, die so sehr, sehr Meta ist, auch auf einer Meta-Ebene geblieben sind und jetzt nicht so sklavisch uns daran gehalten haben, jetzt die Story irgendwie nachzuerzählen. Also weil es gibt ja halt auch, wie gesagt, 3-4 parallel laufende Handlungen, die am Schluss alle zusammenlaufen. Was würde ich noch gerne erwähnen? Also ich finde, der Billy ist, aus dem machen sie mehr, weil der hat in der zweiten Staffel, war der so eine Randfigur, die so ein bisschen auch einfach assi und unsympathisch ist. Und der wird dann hier auch zu einem richtigen Horrorbösewicht, der gleichzeitig aber auch so dem Bully älteren, Heavy-Metal-hörenden 80er-Jahre-Filmklischee irgendwie entspricht, weißt du? Das finde ich, also ich fand es einfach interessant und mir hat es gefallen. Also Und ich fand es einfach eine so dreiste, aber auch geschickte Lösung. Und die haben wohl richtig aufwendig eine verlassene, echte Mall in der Nähe von Chicago komplett wieder hergerichtet, um die als Filmkulisse zu benutzen.
Mhm.
Hm. Ja. Ja, aber es, wie gesagt, es gab so ein paar Klischees, also die Russen und auch der russische Scherge, der Grigori heißt, aber auch nur, das weiß ich auch nur aus den Untertiteln, dass der so heißt.
Ja.
Und
ich kann ja noch ein bisschen sagen, was mich noch gestört hat.
Ja, mach ruhig weiter.
Ich fand den Polizeichef diesmal auch irgendwie nervig. Higgins.
Ja, okay.
Den fand ich überzeichnet. War so ein bisschen so sehr auf Bad Taste gebürstet. Das fand ich noch weniger schlimm, aber auch so die Art, wie er agiert hat und wie er reagiert hat und wie er immer so übertriebene Wutanfälle bekommen hat und auch so dieses, wie er so überhaupt nicht klargekommen ist mit der Beziehung von seiner quasi Ziehtochter Eleven.
Ja. Ja.
Also diese natürlich, klar, man es ist plausibel, dass er halt da Angst hatte, sie zu verlieren und so weiter. Oder irgendwie da diese bisschen symbiotische Vater-Tochter-Beziehung, die sie haben, sodass die da dadurch bedroht wird.
Ja.
Ist auch eine Variante, dieses alle haben eine Freundin jetzt und so, und Elle hat halt auch einen Freund.
Mhm.
Aber ich fand ihn einfach, es hat für mich nicht so richtig
Also ich verstehe, was du meinst.
Es hatte nicht so einen richtigen Vibe für mich, wie der. Der hat mir vorher als Figur besser gefallen. Und der wirkte da so ein bisschen wie eine schlechte Kopie.
Als wäre der auch von einem Körperfresser ausgetauscht worden. Ich habe das noch nicht gelesen, weil ich mir das nicht, mir die Serie nicht spoilen wollte, aber da habe ich auch so in meinem Facebook-Feed einen Thinkpiece vom AV Club gesehen, wo es darum geht, ja, die dritte Staffel hat diese Figur ruiniert. Und ich glaube, da wird es in die Richtung gehen, dass der eben so ein jähzorniger, wirklich, also ich muss irgendwie an Toxic Masculinity denken, aber dass der halt auch so ein bisschen so, er fühlt sich irgendwie, der ist ja eifersüchtig auf alles und jeden, weil er ja irgendwie was von der Joyce Byers will. Dann lässt er sich von seiner Kollegin oder Mitarbeiterin extra ein schickes neues Kurzarmhemd von JCPenney kaufen, das dann auch in der Tüte mit Name Drop geliefert wird von seiner Kollegin. Er zieht das an, dann ist er der Rest der Staffel in diesem etwas albern gemusterten, das meintest du mit Bad Taste, ne? Albern gemusterten Kurzarmhemd unterwegs. Ich musste öfter an Miami Vice denken irgendwo. Ich glaube fast, dass es auch vielleicht sogar Absicht war. Dass es wundert mich ein bisschen, dass es keine Szene gab, in der irgendjemand im Auto gefahren ist und dazu I Can Feel It Coming in the Air Tonight lief. Weil das wäre eine 1:1 halt Szene aus Miami Vice gewesen.
Ja.
Ah, was mich daran erinnert, dass Miami Vice ja auch, die haben das auch krass etabliert, so Popmusik in Serien, ne? Also wäre dann halt nochmal Meta gewesen, das dann in Stranger Things zu machen. Nee, aber die Figur, und ich muss gestehen, ich müsste jetzt, und ich werde es glaube ich nicht tun, das Ende nochmal neu gucken oder mir zumindest eine Zusammenfassung lesen, ob man sieht, was mit ihm genau passiert, in dem Moment, in dem das Ding da, in dem da alles hier kawumm geht. Weißt du, in der allerletzten Folge, weil es ist ja anscheinend.
Nein, ich glaube, man sieht es nicht. Also
man sieht nämlich konkret Russen zerplatzen und ich bin bereit zu wetten, der lebt noch, der ist im Upside Down und der kommt in der nächsten Staffel wieder.
Naja, da wird auch schon eifrig drüber diskutiert, ja. Und ich meine, es gibt ja auch die Post-Credit-Szene.
Genau, und das finde ich auch, ich fand's auch, da habe ich eigentlich nur erwartet, weil da war nämlich davon die Rede, nicht der Amerikaner oder so, sagt dann, glaube ich, der Russe, habe ich die Untertitel gelesen zu haben.
Mhm.
Und dann nehmen sie dann den anders, ein langes, langes, tiefes Treppenschacht hinunter und werfen ihn da dann einem Demogorgon zum Fraß vor, einen russischen Gefangenen.
Und jetzt fragen sich natürlich alle Fans, ob dieser Amerikaner dann Chief Higgins ist.
Würde ich vermuten, ja.
Ja, wo aber auch zu klären wäre, wie der da hingekommen ist dann. Ob es dann irgendwie vielleicht ein Portal zwischen Russland und Amerika gibt durchs Upside Down.
Ja, so würde ich vermuten, dass er durchs Upside Down dann, aber wieder, er gibt jetzt nicht so richtig Sinn. Aber ich finde, das ergibt halt eben auch null Sinn, dass das mal eben innerhalb von einem Jahr unter einer Mall so eine Riesenlager gebaut wird und dass da allen Ernstes, wie gesagt, das finde ich das Alleralbernste, aber das halt einfach nur für die Optik, ne, für den Zuschauer, die Russen da in Uniformen rumlaufen. Also ich meine, ich gucke ja auch The Americans, wo es um Russen in Amerika geht, die da alle nur Englisch reden. Gut, auch vielleicht für den Zuschauer, kannst du sagen, aber die Deepcover-Spione, da denkst du so, never ever ever. Und das finde ich halt auch so ein bisschen, ja, meine Suspension of Disbelief wird da sehr stark. Also meine, gibt's dafür einen Begriff auf Deutsch? Also mein Wille, mich in die Welt, meine Fragen an die Welt, die mir präsentiert wird, zu vergessen, wird da sehr, sehr stark strapaziert. Also, aber alles in allem, also ich habe jetzt gerade gesehen, es ist wohl schon längst ausgemachtes Ding, dass es noch zwei Staffeln geben wird übrigens. Also es wird noch eine vierte oder fünfte Staffel geben und dann soll irgendwann Schluss sein. Gibt ja, und jetzt sind wir, glaube ich, das ist das erste, wir haben so vage darüber gesprochen, das ist jetzt irgendwie so, und das auch, ich meine doch, wir haben schon erwähnt, wer vielleicht stirbt oder so, und am Schluss eben dann zieht eben, was ja längst überfällig ist, die Familie Byers. Interessanterweise muss die arme Winona Ryder jetzt auch noch sich um Eleven kümmern und zieht dann mit denen, mit ihren beiden Kindern und Eleven aus Hawkins weg. Was nach dem, was, wenn das irgendeinem normalen Menschen auch nur ansatzweise passiert wäre, was denen in Staffel 1 und 2 passiert wäre, wären die schon längst da weggezogen. Ich muss das sagen, ich find's auch ein bisschen too much. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Chief Hopper heißt er, Jim, tatsächlich stirbt. Und ich gehe nicht davon aus, wie gesagt, dass er tot ist, weil es einfach zu sehr so wäre, nachdem Bob Newby in der letzten Staffel halt eben gestorben ist, ne? Der Freund von Joyce Byers. Der sich dann ja irgendwie ja nicht opfert, aber der einfach so dann noch letzter gefressen wird, bevor alle abhauen können.
Sunday.
Ja. ja, genau. Es ist Sean Astin.
Wobei das auch diese Szene mit dem Wegziehen am Ende hat mich dann trotzdem irgendwie ein bisschen hat mich auch gestört. Also wirkte so ein bisschen dran geklebt. Also natürlich ist es verständlich.
Ne? Also.
Aber und dann, dass dann alle so traurig sind und auch alle in den Foren dann so angefangen haben, so geschrieben, dass sie angefangen haben, so zu heulen und das ist dann wirklich so, ja, mein Gott, also ich, zum einen werden sie, glaube ich, jetzt ziehen sie nicht so weit weg und zum anderen, keine Ahnung, also das hat mich wie so vieles einfach auch nicht so richtig überzeugt.
Ja, also ich finde es aber, wie gesagt, und mein Gefühl ist, das ist teilweise wirklich reißbrettartig, aber ich finde interessant, wie halt eben die kleine Schwester von Lucas, Erica heißt sie, glaube ich, auch in der dritten Staffel jetzt ein bisschen weiter aufgebaut wird und zu einer Hauptfigur wird, dass die zweite Figur, die Robin eingeführt wird, die mit dem anderen, dem Steve Harrington zusammen bei der Eisdiele namens Scoops Ahoy. Ich vermute auch mal, dass das eine real existierende Kette ist. Augenblick. Nee, es kann sein, dass Scoops Ahoy was Fiktives ist.
Die Figur mir auch sehr gut gefallen hat. Ja. Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman.
Ach, daher!
Extrem charismatische Darstellerin.
Ja.
Aber auch eine coole Figur. So ein bisschen Tomboy-mäßig.
Ja,
und dann halt denkt jeder so, es bahnt sich sowas an zwischen den beiden.
Fand ich
und dann
auch gut, dass
sie lässt sich halt die Bombe platzen. Nö, ich habe schon immer auf meine Klassenkameradin gestanden.
Ja. Genau.
Das ist auch einfach so ein guter Diversity-Moment mal. So.
Ja,
nee, von dem man auch zu wenige hat.
Ja. Ist sie wird übrigens auch in Quentin Tarantinos neuen Film, der jetzt auch im August rauskommt, Once Upon a Time in Hollywood, wird die auch mitspielen. Ja. Übrigens eine potenzielle Folge für uns, hätte ich jetzt mal getippt. Mal gucken. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja.
Haben wir noch irgendwas, was wir sagen müssen? Also ich bin, glaube ich, alles losgeworden, was ich sagen wollte zu der Staffel.
Ja, wie gesagt, mir bleiben nach wie vor die gemischten Gefühle, obwohl mir manche Aspekte schon doch gut gefallen haben und es einfach, also handwerklich ist es, alles extrem on point und
ich finde es einfach super spannend erzählt, ne? Also super spannend umgesetzt, inszeniert. Erzählt ist falsch, inszeniert. In die Handlung umgesetzt.
Ja.
Also, und ich werde es mir auch noch natürlich weiter angucken, wenn es weitergeht. Das ist die Frage, was sie jetzt machen, wie schnell sie es schaffen und wann die nächste Staffel rauskommt. Wir werden es sehen. Ich vermute mal, allerspätestens, was haben wir jetzt? Ich tippe mal, nächstes Jahr zu Halloween wird es wahrscheinlich soweit sein. Das war Überpop Folge 67. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht unser nächstes Thema noch nicht fest. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei seid. Bis dann, tschüss.